der Podcast.
Folge 160, die Flasche aus der Vergangenheit.
Hallihallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Donnerstag, dem zumindest bei uns ersten Sommertag, den wir jetzt endlich mal vernünftigerweise haben. Ich begrüße euch zu Lucke und Hengst, meiner 160. Folge eures Lieblingspodcasts, wenn es um Politik mit Augenzwinkern geht und am anderen Ende, mein Gott, ist das schwer, zwinkert mir zu aus Berlin Tillmann. Lucke, grüß dich, Tillmann.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, es gibt gute Nachrichten.
Denn, wollte ich gerade sagen, Tillmann hat gute Nachrichten.
Denn das BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, ist jetzt anscheinend doch im Bundestag vertreten.
Ja, das kann man ja sehen, wie man will. Es geht hier um, falls treue Hörer wissen sofort, wovon Tillmann redet, es geht um seinen Lieblingsfreund in der SPD, um Rolf Mützenich. Wie ich finde, völlig zu Recht geschasster Fraktionsvorsitzender der SPD.
Naja, nicht nur. Also es gibt seit gestern ein Manifest. Also Manifest ist ja seit 1848 ja wirklich, muss alles unbedingt immer ein Manifest sein. Dein Vater hatte ja den Rollennamen
genau.
Manifest und hatte immer den Gag, hat schon mal in einem Buch über mich geschrieben. Aber einer ist falsch, weil jeder Depp schreibt Manifest. Das Unwichtigste, das Schlimmste, das Schlechteste steht immer in Manifesten. Unter anderem jetzt in einem Manifest.
Ach komm, das kommunistische Manifest hat zumindest ein paar gute Ideen.
Ja, sag das mal den Millionen Menschen, zig Millionen Menschen, die das im 20. Jahrhundert am eigenen Leib erfahren durften und deswegen nicht mehr leben.
Alles das, was der sogenannte real existierende Sozialismus durchgezogen hat, hat ja nicht viel mit dem kommunistischen Manifest zu tun. Aber das können wir vielleicht an anderer
Selbst
Stelle
Selbst Karl Marx sagte, ich bin kein Marxist.
Genau.
Hätte das Ding einfach einstampfen können. Lasst es doch, also bitte. So
kurz
wie eine Rückrufaktion, weißt du, wenn bei Mars oder so, wenn da Plastikteile im Riegel sind, dann müssen sie es zurückrufen. Das hätte man eigentlich beim kommunistischen Manifest auch oder beim Kapital noch mehr auch machen müssen.
Es gibt ja diese schöne Karikatur, die kurz nach der Wende im Eulenspiegel stand, wo du Karl Marx, so einen Schatten von Karl Marx siehst, wie er so mit zwei Fingern an der Stirn sagt, schuldig Jungs, war nur so eine Idee. Egal, was hat denn der liebe Rolf Mützenich? Ich hab mir vorhin noch einen Zeitungsartikel zu durchgelesen, aber dann habe ich mir so gedacht, nee, Thema ist laut, ist heute so gut, das soll er bitte mal selber referieren.
Ja, also genau, also nicht er allein, das muss man ihm zugestehen, dass sozusagen seine Pfleger das verfasst haben. Also es firmiert unter dem Begriff SPD-Friedenskreise. So. Das klingt erstmal so nach 80er Jahre und es ist auch, wie Robin Alexander treffend gesagt hat, eine Flaschenpost aus der Vergangenheit. Und es ist, also ganz ehrlich, es ist wie wenn eine ganz schlechte KI gesagt kriegt, setz mal aus den unaktuellsten, aus den überholtesten Kirchentagsmanifesten der 80er Jahre, setz da mal ein aktuelles Manifest zusammen, was aber keinen Bezug zur Realität hat. Also das Thema Ukraine ist nur angeschnitten in puncto, dass der Westen die armen Russen provoziert hat und was aktuell seit 3 Jahren in der Ukraine, oder eigentlich seit 11 Jahren in der Ukraine passiert, das ist da gar nicht Thema, sondern es geht um die Aufrüstung des bösen Westens, die gestoppt werden müsse. So, also SPD-Friedenskreise hat auch, die haben auch ein eigenes Logo, das ist wie so ein, also das ist die 3 Buchstaben SPD und dann auf dem D steht so eine Taube, die gerade einen Ölzweig frisst.
Und dabei kackt.
Genau, was Tauben in der Regel machen, wofür sie bekannt und gefürchtet sind, das ist auch diesem Manifest nicht wesensfremd, sagen wir es mal so. Und da unterschreiben also wirklich Dutzende führende, oder ja, sagen wir mal, aus der Boomer-Generation, die hoffentlich demnächst bald abtritt, die haben das Glück, dass sie nie in einem Krieg sterben mussten, weder als Zivilisten noch die allermeisten wahrscheinlich auch nicht mal als Bundeswehrsoldaten. Daten, weil sie irgendwie damals in den goldenen Zeiten des Pazifismus das alles nicht machen wollten und mussten, können sie ja froh drüber sein. Wen ich da wirklich vermisst habe, ist der älteste und aggressivste von allen, Klaus von Donani, der ist irgendwie nicht dabei. Aber sonst alle, also Rolf Mützenich, Ralf Stegner, dazu noch, und das hat mich wirklich verwundert, mehrere aktuelle Bundestagsabgeordnete, nämlich Nina Scheer. Das war ja die ehemalige, die damals mit Karl Lauterbach zusammen SPD-Vorsitzende werden wollte. Und Maja Wallstein aus aus Cottbus sozusagen.
Das ist eine gute Freundin eines gemeinsamen Bekannten von uns.
Ja,
der hat für die sogar Wahlkampf gemacht.
Jetzt muss man sich mal überlegen, mit wem man. Also von der hätte ich es nicht erwartet.
Nein, also
die, ist dadurch nicht aufgefallen. Aber
also ich wollte gerade sagen, eigentlich ist Maya Wallstein, also ich habe auch einige Podcast-Folgen mit ihr gehört, die macht eigentlich einen sehr pragmatischen Eindruck. Das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen.
Ja, ja, also es kann sein, die will sich ja immer so ein bisschen, also die sitzt jetzt zwar im Bundestag, aber sie will sich ja auch so ein bisschen in Stellung bringen, vielleicht um in Brandenburg eines Tages mal höhere Weihen zu erlangen. Da ist jetzt zwar nicht absehbar, dass Dietmar Woidke abtritt, aber die macht sich immer so ein bisschen wichtig und man nennt sie auch Maria Krawallstein, was glaube ich, ich kenne sie nicht persönlich, aber... jedenfalls tut sie sich damit höchstwahrscheinlich keinen Gefallen. Allerdings in Brandenburg ticken die Uhren anders unter Dietmar Woidke, genau. Der ja sozusagen in puncto Charakter und Verhaltensauffälligkeit doch sehr nahe an Donald Trump und Elon Musk herankommt.
Ich muss das Ganze jetzt hier mal ein ganz kleines bisschen abkürzen. Also es geht um ein Papier, was unwichtige Menschen in einer sehr unwichtigen...
Naja, wie gesagt, 5 aktuelle Abgeordnete, also zu den 4, die ich genannt habe, dann auch noch Sanae Abdi, auch seit ein paar Jahren Abgeordnete. Und dazu wirklich noch ein Best-of der letzten, also Norbert Walter-Borjans, der eigentlich quasi wider Willen von Saskia Esken so an die Parteispitze
vergewaltigt wurde.
Ja, auch Sebastian.
Was
nicht
denn?
In diesem Zusammenhang. So, dann haben wir irgendwie Ernst Ulrich von Weizsäcker, auch ehemaliger SPD-Abgeordneter, und jetzt steht hier Ehrenpräsident des Club of Rome. Beim Club of Rome muss man dazu sagen, das ist nun wirklich sozusagen eigentlich die Institution, die sich am nachhaltigsten in der Weltgeschichte geirrt hat. 1972, der berühmte Bericht des Club of Rome. Seitdem haben sie, glaube ich, nie wieder irgendwas publiziert. Ich weiß nicht, den gibt's schon seit ein paar Jahrzehnten. Und diese eine Publikation, die Grenzen des Wachstums. Also die Welt kann nicht mehr wachsen, wenn sie es nicht auf Kosten von sich selbst macht. Nun wissen wir, dass die Umweltverschmutzung seit Jahren zurückgeht, dass die Flüsse besser aussehen, dass die das Ozonloch ist quasi weg. Also es und zu sagen, wir sind jetzt quasi out of aller Rohstoffe, die man sich denken kann, das ist alles nicht eingetreten. Also nichts von dieser Prognose, wenn man das genau durchliest. Und alle denken immer, Grenzen des Wachstums, wir müssen uns mehr beschränken, weil uns sonst alles ausgeht. Das ist wirklich zu keinem einzigen Zeitpunkt eingetreten. Und dieser Typ ist jetzt Ehrenpräsident von diesem schlechtesten Orakel der Weltgeschichte, so kann man sagen.
Ja, aber nochmal, eine 16%-Partei, ein paar Bundestagsabgeordnete einer 16%-Partei, die aus unterschiedlichsten Motiven...
Ja, ich nenne hier aber auch nochmal Julian Nieder-Rümelin, ehemaliger wie die Titanic ihn nannte Kulturpudel, also wegen seiner doch sehr auffälligen Mini-Plee-Frisur, Philosophieprofessor aus München und aber auch Staatsminister, was heute Wolfram Weimer ist. Dazu Carsten Sieling aus Bremen, ehemaliger Bürgermeister, und vor allem Hans Eichel. Da habe ich mich gewundert, der Typ, weil das sind so Leute, die kann man doch, weißt du, die sind jenseits der 80, der kann doch einfach sein Lebenswerk so gelten lassen. Ehemaliger hessischer Ministerpräsident, Bundesfinanzminister, damals wirklich, der hatte ähnlich viel zu tun wie der heutige Finanzminister, also das waren nicht so rosige Zeiten und hat übereinstimmenderweise ganz ordentliche Arbeit gemacht, aber dass man sich sein Lebenswerk, da wie diese Taube, dass die Taube da jetzt noch drauf kackt, da ist man einfach selber schuld, dass Hans Eichel sich jetzt einreiht in Putins fünfte
Kolonne.
Ja,
aber da steht letztendlich drin, wir müssen hier mal Frieden, wir müssen einfach nur mit Putin verhandeln. So, das steht da drin.
Ja, da steht drin, dass der Westen das machen soll, was er in den 80er Jahren gemacht hat, nämlich gegenseitige Abrüstung. Also da wird dann erzählt, dass Ronald Reagan und Michail Gorbatschow sich in den 80er Jahren getroffen hatten und Abrüstung vereinbart hatten. Ja, das kann man ja gerne mal probieren, bei Putin anklopfen, wie wäre es mit einer gegenseitigen Vereinbarung. Aber das wird alles verschwiegen, dass das nicht möglich ist. Oder dann wird, und noch schlimmer, die widersprechen sich ja selber, wenn sie sagen, der kluge Präsident Kennedy hat damals den Dritten Weltkrieg verhindert mit der Kuba-Krise und jetzt behaupten sie, jetzt sagen sie, der Dritte Weltkrieg steht bevor, warnen aber zugleich vor dem Säbelrasseln, also das, beziehungsweise der steht halt nur bevor, deswegen, weil der Westen aufrüstet. Und das war damals nicht so, weil damals hat ja auch der Osten aufgerüstet, und zwar in Kuba, deswegen heißt die Kuba-Krise Kuba-Krise, weil die Sowjets absichtlich Atomraketen wenige Kilometer vor der amerikanischen Südküste aufgestellt haben, die dann auch eine bestimmte Stoßrichtung hatten, Zielrichtung hatten, und das wurde ja nur durch Aufklärungsflüge bekannt überhaupt und konnte zum Glück innerhalb weniger Tage entschärft werden. Also genau das, was damals passierte, was durch den, ja, kann man ja wirklich sagen, klugen Präsidenten, aber der Präsident Kennedy hat nicht, wie Rolf Mützenich und Konsorten, gesagt, oh, sorry, wir haben euch jetzt geärgert, da muss ich jetzt mal mit dem Kollegen Chruschtschow verhandeln, muss ihn schön bitten. Der hat den nicht nett gebeten, die Atomraketen abzuziehen, sondern der hat gedroht, der hat quasi gepokert. Man weiß nicht genau, wie weiter gegangen wäre. Es gab natürlich in seinem Kabinett sogenannte Falken, dann gab es die Tauben, aber eben bessere Tauben als...
Saßen die auch auf dem SPD-Logo?
Ja, schon ein bisschen klügere Tauben. Das heißt, diese Parallele zu ziehen, wenn man sie zieht, dann hat man sie falsch gezogen. Die haben komplett aus allen geschichtlichen Ereignissen vom Zweiten Weltkrieg und der Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs ganz zu schweigen. Das Stichwort Appeasement, das kann man ja bei Putin komplett nachbuchstabieren, wie das damals gelaufen ist. Man darf wirklich mal die Geschichte der 30er Jahre, also zwischen 1935 und 1939, darf man nochmal nachschlagen. Jedes Jahr gab es irgendwie ein kleineres Gebiet noch. Ach ja, das gehört uns auch noch. Ach, das nehmen wir auch noch. Erst das Saarland, gut, das war die Bevölkerung, die dann auch dort in einer freien Abstimmung da zustimmte. Das war tatsächlich eine freie Abstimmung, weil das ja unter Völkerbundskontrolle stand. Dann 1936 die Rheinlandbesetzung, also beziehungsweise die Militarisierung entgegen aller internationalen Verträge. Da hat Hitler einfach getestet, was geht. Und dann genau. 1938 so natürlich die zwei wichtigsten Bissen, Österreich und das Sudetenland. Und 1939 dann noch die sogenannte Resttschechei und dann irgendwie noch einen kleinen Bogen im Baltikum. Also im Grunde sind es dieselben Gebiete, die sich heute von östlicher Seite jemand schnappen will. Also bis auf Saarland vielleicht, das will er nicht haben, aber ansonsten will er doch auch das Gleiche. Und man kann, also das ist einfach Wahnsinn, so einen Scheißdreck zu veröffentlichen, mitten, also absichtlich vor dem NATO-Gipfel und vor allem vor dem SPD-Parteitag, um da wieder Stimmung zu machen.
Naja, ich vermute mehrere Kalküle dahinter. Punkt 1 ist, dass er ein bisschen vergnatzter, verletzter Stolz. Weil Klingbeil hat ja Mützenich quasi so, geh mal weg, Opa, jetzt mach ich das erstmal und dann ist Klingbeil aber Minister geworden und vielleicht hat Mützenich auch nochmal freundliche Wunken und dann, aber zack, da saß ja Matthias Mehr schon auf diesem Platz da drauf. So, da vermute ich sehr viel verletzten Stolz.
Das auch noch, und er wollte ja auch noch auswärtigen ins Ausschuss, Ausschussvorsitzender werden und dann sicher nicht nur auf Drängen der CDU, sondern das war bestimmt auch eine Absprache mit Klingbeil, wurde dann Armin Laschet da drauf gesetzt, weil man kann so eine Gestalt ja da auch nicht brauchen. Auswärtige Ausschuss. Es ist ja, ja genau. Nicht irgendeiner. Und wenn dann eigentlich Befehlsempfänger aus Moskau dort vorne sitzt, naja.
Naja, und dann kommt eben halt auch noch dazu, dass, glaube ich, also dieses ganze Wählerpotenzial des BSW, das ist ja gerade, also die hatten ja mal bundesweit, hatten ja mal knapp 10%, die liegen jetzt bei 3,5 oder so. Also die losen ja gerade richtig ab. Und ich glaube, dass da auch noch ein bisschen Kalkül da ist, zumindest von den etwas vernünftigeren Leuten, dass man darüber nachdenkt, vielleicht guckt mal, ob man 2, 3, 4, 5, 6 von denen nur einsammeln kann. Sowas wird ja immer.
Das mag schon drin sein. Ich glaube, der größte Batzen an Erklärung ist wirklich dieses Weltbild, was nach wie vor stimmen muss, weil also man darf sich nicht geirrt haben. Man hat die letzten Jahrzehnte anscheinend nicht miterlebt. Und dazu kommen noch als Beispiele für die Aggression des Westens kommt der Irakkrieg. Und da muss man sagen, das ist nun das Beispiel, wo tatsächlich viel Schaden angerichtet wurde, der erstens im Nachhinein nichts gebracht hat. Die Region wurde destabilisiert und vor allem war es tatsächlich völkerrechtswidrig und im Rückblick auch sicher anders lösbar. Also es ging darum, dass Saddam unterstellt wurde, er habe Atomwaffen und vor allem chemische Waffen. Die hat keiner hinterher gefunden. Also da hat er ausnahmsweise mal die Wahrheit gesagt. Die UN-Inspekteure haben das...
Um da den großen Putin nochmal zu zitieren, wenn ich die Amerikaner gewesen wäre, ich hätte welche gefunden. Aber das nur am Rande.
Ja, das kommt ja noch dazu, aber die UNO-Waffeninspekteure haben da wirklich gründlich gesucht und es ist nach übereinstimmender Auffassung dort nicht existent gewesen. Natürlich ist Saddam jetzt nicht einer, dem man unbedingt hätte alles glauben müssen oder sollen. Es war auch die Gegner, die das vorher wussten, haben das einfach nur geraten. Also es gab trotzdem Anlass zu glauben, dass er sich, es gab ja die Drohung seitens des Weltsicherheitsrats, allerdings nicht mit Krieg, sondern halt mit, ja, es gab eine Sicherheitsratsresolution, die gesagt hat, du musst jetzt hier uns mal was zeigen, musst deine Labore öffnen, beziehungsweise das die Städten zugänglich machen, wo die Inspekteure unangemeldet dastehen. Und das hat er ja im Wesentlichen dann auch zugestanden. Also es ist, der Irakkrieg ist wirklich ein, ja, das berühmte.
Ja, auch da war es wieder Afghanistan, man ist nicht reingekommen, man hat Bin Laden nicht gefunden, wie Pisspass man sagt, man hat das Arschloch aus dem Wandschrank geholt. Der Hussein war ja immer schön das Arschloch im Wandschrank, dass immer, wenn irgendwas war, konnte man den rausnehmen, bum, 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 und dann wieder zurück in den Wandschrank. So, deswegen haben die ja nach dem ersten Golfkrieg auch im Amt gelassen und was macht der blöde W, der macht halt den Wandschrank leer. Aber nichtsdestotrotz, um jetzt nochmal auf dieses Manifest meiner geliebten Partei einiger weniger
zu was ich noch sagen wollte, also der Kosovo-Krieg, das ist eigentlich noch das Dreistere, das wird einfach in einer Reihe mit diesen, also mit diesem Golfkrieg genannt, also oder Irakkrieg nannte man es ja, der dritte Golfkrieg wird ja Irakkrieg genannt aus irgendeinem Grund. Da steht den Angriff der NATO auf Serbien, da steht nichts weiter.
Genau.
Also warum dieser Angriff stattfand und das ist in übereinstimmender Meinung heute, wenn man alle Menschen fragt, die auf dem Balkan leben, vielleicht nicht die Serben, aber das sind ja die Russen leid sozusagen, die auch vor der Tür der EU stehen, aber alle anderen und mit großem Abstand davor natürlich die Kosovaren, für die war das die Befreiung. Ja? Nur dadurch konnten die überhaupt ein eigenes Land werden,
übrigens,
ein paar Jahre später.
Ja, übrigens auch angefeuert. Es war noch der alte Bundestag, der den, aber der damalige Verteidigungsminister SPD, Rudolf Scharping, durchaus ganz vorne mit dabei.
Ja, das hatte ja verschiedene Gründe, warum der damals in dieser Übergangszeit von Kohl zu Schröder, der alte Bundestag, das beschlossen hat. Das war ja ein Vorratsbeschluss, weil man hat mit diesem Krieg gedroht und da gab es ja immer auch Verhandlungen, also es ist auch ähnlich wie heute die Parallele dazu. Also es gab Gespräche und zwar Wochen, Monate lang Gespräche in der Nähe von Paris auf so einem ganz angenehmen Schloss war das und da fuhren die sich so ein bisschen fest und ja, am Schluss wurden die Gespräche von Serbien abgebrochen, oder beziehungsweise Jugoslawien war das ja damals noch.
Genau.
Also sozusagen Serbien war quasi das Bayern das Bayern Jugoslawiens, also der genau. Böse, eigentlich der im Fall von Bayern ja nicht der größte, aber der sozusagen der auffälligste Teilstaat, der mit dem bösesten Teilanführer und
die waren schon die Führer. Also ich meine, nicht umsonst war die jugoslawische Hauptstadt ja auch gleichzeitig die serbische Hauptstadt. Also das hat ja Gründe.
Ja, und aber Rechtsnachfolger ist ja in den meisten Fällen auch Serbien geworden. Oder genau. Erstmal Serbien-Montenegro und dann Serbien allein. Also das ist schon alles. Es ist jedenfalls, natürlich kann man das aus irgendwelchen Gründen kritisieren. Ich fand das damals als Jugendlicher fand ich das auch übel, dass da plötzlich Serbien bombardiert wurde. Da bin ich heute einfach anderer Meinung, weil man halt, ja, der normale Mensch lernt einfach dazu und merkt, oh, wenn das so gekommen wäre, wie ich es gewollt hätte, ja, vielleicht gäbe es dann kein Kosovo
also,
mehr heute.
Ja, aber wie gesagt, nochmal, es ist nicht alles ernst zu nehmen, was da kommt. Also das ist halt so. Das sind halt seltsame Menschen.
Nee, das wissen die ganz genau. Also das ist nicht vergleichbar mit, letztes Jahr gab es doch diese Einfrierrede von Mützenich im Bundestag. Das ist ja Pillepalle. Wer sagt das? Jakob Augstein sagte, der Bofrostfahrer der Weltpolitik. Also das ist ja nicht zu vergleichen, sondern das ist jetzt absichtlich. Also das ist so, der Text ist stilistisch nicht gut geschrieben, das ist wirklich sau hingerotzt oder von irgendwelchen Uralt-SPDlern auch mit mehreren Zeichensetzungsfehlern und so weiter. Also ein bisschen Mühe hätte man sich da schon geben können. Das ist wie auf so einer Hinterzimmerkonferenz von so Zauseln, aus den, du kennst doch diese auch, die, oder die gibt es wahrscheinlich im Westen noch mehr, diese Zausel, diese Friedenszausel. Ja, mir würden da auch auf Anhieb so mindestens aus dem weiteren Bekanntenkreis so 3-4 Leute einfallen, die einfach überhaupt nicht bereit sind zu merken, dass wir im 21. Jahrhundert leben und nicht mehr im Geliebten, wo das alles so schön übersichtlich war. Zwei Blöcke, aber, die waren alle beide gleich böse oder gleich gut.
Naja, pass auf, aber das viel größere Problem, was ich jetzt auch gerade an dieser ganzen Diskussion merke, ist ja, dass das Wort Frieden so diskreditiert wird. Weißt du, was ich meine?
Das ist eins der meist diskreditierten, das ist wie Freiheit. Es ist immer nur der eigene Frieden gemeint. Man kann mal nachlesen, Hitlers Reichstagsrede am 1. September 1939, da war ja was, das eins der meist gebrauchten Wörter ist Frieden in dieser Rede.
Ja, ja, ja. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen an der Sache stört. Aber kommen wir mal von dem einen Irren, einen senilen, alten, überflüssigen Irren zum nächsten alten, senilen, überflüssigen Irren. Ich stelle jetzt wieder eine Frage, die du hast. Ist mir scheißegal. Hast du den Film Civil War gesehen? Ich vermute nicht.
Nicht?
Ja, das wird den meisten so gehen.
Aber man braucht den nicht mehr zu sehen, denn er wird nachgespielt.
Naja, Moment, ich will das nur ganz kurz erklären. Der war letztes Jahr Oscar nominiert, hat nicht gekriegt, aber gute Schauspieler-Story war ein bisschen wüst. Aber es ging halt darum, dass irgendein amerikanischer Präsident in irgendeiner näheren Zukunft, es wurde nicht näher gesagt, um wen es ging, einen amerikanischen Bürgerkrieg ausgelöst, weil zum Beispiel Kalifornien sich von der amerikanischen Union abgeschottet hat. Und da ist so ein Journalistenteam, das fährt durch die USA und der Präsident ist in seiner dritten Amtszeit, obwohl das alles, all das passiert gerade. Nur um da mal ganz kurz klar zu werden, also es gibt die sogenannte Nationalgarde. Um das vielleicht mal zu vergleichen, das ist ein Teil der amerikanischen Armee, die unter direkter Kontrolle des Präsidenten in den einzelnen, also in jedem Bundesstaat gibt es eine Nationalgarde. Die steht unter direkter Kontrolle des Präsidenten, da haben auch die Gouverneure quasi keinen Einfluss drauf. Die sind in jedem einzelnen Bundesstaat der Amerikaner stationiert und wenn der Präsident sagt, ihr müsst da mal was machen, dann greift die Nationalgarde ein. Also die stehen direkt unter dem Kommando des Präsidenten.
Meistens allerdings halt in Absprache mit dem Gouverneur, also bei Naturkatastrophen ist,
genau.
Achso, Entschuldigung, ja.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also das letzte Mal, dass ein Präsident eine Nationalgarde eingesetzt hat gegen den Willen des Gouverneurs, war in den 60er Jahren. So, jetzt hat Donald Trump Folgendes gemacht in Los Angeles.
Und zwar, du darfst noch kurz dazu sagen, zu welchem Zweck, also
um Protestanten, genau. Demonstranten, danke, mir ist gerade das Wort nicht eingefallen.
Genau, da also das war 1965, aber da ging es eher um Demonstrierende von der anderen Seite. Also,
genau.
Und 1958 auch ganz wichtig, um nach Arkansas auf eine bestimmte Schule dort einfach, da wurde der Schulbetrieb gesichert durch die Nationalgarde, weil dort schlimmerweise mehrere schwarze Schüler auf diese Schule gehen sollten und wollten und wurden von einem Mob dran gehindert und also da war die Nationalgarde noch auf der anderen Seite.
Und da
Seite.
War der Gouverneur aber auch dagegen, dass die eingesetzt wird. Naja, krass. So, jetzt haben wir genau den umgekehrten Fall. Wir haben diesen Gavin Newsom, der ist jetzt sympathisch, auch nicht das Wort der Wahl, aber er gilt so ein bisschen als Hoffnungsträger der Demokraten. Müssen wir mal gucken, ob es überhaupt nochmal zu einem Krieg kommt. Wir können die Auswirkungen ja gleich nochmal diskutieren. Auf jeden Fall demonstrieren in Los Angeles, das ist ja da so eine ganz links-grün versiffte Woke-Bubble, da ganz Los Angeles ist ja im Prinzip Hollywood. Und die demonstrieren gegen die, doch muss ich sagen, sehr willkürliche Art der Trump-Administration der Abschiebungen, die da vorgenommen werden. Ich will das jetzt gar nicht einzeln genau erläutern. Auf jeden Fall ist eins klar, die wollen abschieben. Es gibt Menschen, die wollen das nicht. Also schickt Trump die Armee dahin, damit die, die das nicht wollen, die Fresse halten. Das ist jetzt erstmal das Grundszenario. Gab schon Tote, aber Verletzte gab es auf jeden Fall. Tote gab es, glaube ich, noch nicht. Aber wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist, das ist eine Schritt-für-Schritt-Diktatorisierung der USA. Trump fängt jetzt an, die Armee einzusetzen, also die Marines würden ja jetzt auch schon, also sogar Teile der regulären Armee, Marines, also das sind ja, die sogenannte Marineinfanterie ist ja sozusagen die schlagkräftige Truppe der Navy. Und
ist eigentlich auch absurd, weil man denkt immer, die Marine hat mit Wasser zu tun, aber...
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ich kenne also in dem Theaterstück von Molière, zwei lächerlich vornehme Damen, das habe ich auch mal gespielt und da gibt es das schöne Zitat von so einem angeberischen Typen, oh ja, ich war Soldat bei der reitenden Gebirgsmarine von Malta. Ja, so ähnlich klingt es.
Nein, aber die Marines, das sind die Marineinfanteristen. Das heißt, das sind die, die auf Schiffe gepackt werden, irgendwo hingefahren werden und eigentlich so die, das ist so die Vorhut, wenn die irgendwo einfallen oder irgendwo. Das ist die Marineinfanterie. Sowas haben wir in Deutschland auch, aber naja, eigentlich nicht. Egal. Auf jeden Fall setzt Trump jetzt Soldaten in Kalifornien ein und Texas. In Texas hat der Gouverneur schon um Hilfe gebeten, oder hat die, glaube ich, schon. Also da ist es aber mit Einverständnis des Gouverneurs.
Ja.
So, das heißt, Trump fängt jetzt an, militärisch Proteste niederzuschlagen.
Ja.
Und ich habe jetzt schon
und da sehen wir auch wieder die Parallele zu dem gemeinsamen guten Freund von Donald Trump und Rolf Mützenich, nämlich Wladimir Putin. Also da ruft jemand um Hilfe und da muss man ja unbedingt dann auch hinkommen, teilweise mit verschiedenen Mitteln. Ja.
So, und der testet jetzt aus, ob es vielleicht möglich ist, über diese Aktion so eine Art Notzustand in den USA zu verhängen. Damit könnte man ja zum Beispiel dann 2028 eine Wahl aussetzen.
Ja, erstmal 26, also die Zwischenwahl, um eben die Mehrheit im Kongress zu behalten, das haben die sich ja alles in so Denkschriften auch schon ausgedacht, ob es möglich ist, eben zu sagen, Anfang November ist jetzt ein blödes Datum, weil jetzt haben wir ja hier Kriegszustand in dem und dem missliebigen Bundesstaat. Und jetzt kann das Volk den Abgeordneten und Senator nicht direkt wählen, sondern dann muss es vielleicht das Staatsparlament tun. Und wenn das eben von 2024 noch auf der republikanischen Seite mehrheitlich ist, dann kann man genau in so einem Staat, ich weiß nicht, wie weit das dann, wie das dann im Einzelnen begründet ist, aber sozusagen ersatzweise, weil das Volk nicht gewählt wird. Nur das ist ja wiederum das, was er Selenskyj vorwirft, auch wieder im Einklang mit Putin. Oh, der ist ja nicht gewählt. Ja, warum? Weil Kriegszustand ist und zwar ein echter. Und weil das natürlich Schwierigkeiten bringt, Wahlen abzuhalten, dass man die Urne irgendwie an alle Stellen, wo sie hin soll, auch hintragen kann.
Genau.
Und dieses Ganze zu pervertieren, das ist ja eigentlich immer, das ist eigentlich die gesamte Amtszeit von Trump, pervertiert ja eigentliche Begriffe wie
und
Notstand.
Und es ist noch nicht mal ein halbes Jahr, ja. Mhm. Der ist noch nicht mal ein halbes Jahr im Amt, der Sack.
Ja.
Naja, ich bin gespannt, wohin das jetzt prognostisch geht. Also es ist jetzt alles ein bisschen eingedämmt, die Bürgermeisterin von Los Angeles, die ja auch etwas mächtiger ist als so, wie wir das hier kennen, so mit Oberbürgermeistern, die haben ja schon noch andere Funktionen an den Staaten. Hat jetzt erstmal Ausgangssperren verhängt. Es ist einigermaßen Ruhe. Die Frage ist halt wirklich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die liberalen Kräfte in den USA und liberal nicht so, wie wir das in Deutschland, sondern ja, die Linken, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, dass die sich einfach so ein bisschen um Schadensbegrenzung bemühen, diesen eitlen Pfau da in Hollywood, in Washington nicht zu sehr zu provozieren, so weit wie es geht, um einfach Ruhe im Puff zu haben, damit eben genau sowas wie Kriegszustände oder so nicht entstehen. Und wir wissen ja alle, dass Trump morgen schon wieder eine ganz andere Meinung hat.
Ja, und ob das eben durchhaltbar ist, natürlich, die Ausgangssperre ist ja quasi von der demokratischen Bürgermeisterin verhängt worden, um zu zeigen, eigentlich brauchen wir euch Marines hier nicht. Und natürlich wird man dann weiter provozieren. Und dann, man kann so, ja, diese Entladung von Frust kann man ja nicht, selbst wenn man sozusagen die beschützen will, kann man nicht komplett unterbinden. Also ich weiß nicht, ob das dadurch, ob das dann was hilft jetzt in den nächsten Tagen.
Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen.
Aber klar, jeder andere, wenn Texas jetzt noch dazukommt und dann irgendwelche anderen Bundesstaaten, weil diese Protest, also Potenzial für Protest ist natürlich da. Und noch dazu, wenn man es dann noch absurderweise begründet, also es gibt ja verschiedene Anlässe für Protest. Mhm. Ein Protest ist halt das gegen diese willkürlichen Abschiebungen und das ist ja wirklich willkürlich, nur halt
genau.
Einfach.
Es müssen halt 3000 am Tag sein oder so. Oder
genau,
so ähnlich,
und dann
ja.
Werden irgendwelche Leute rausgezogen und irgendwohin deportiert nach El Salvador oder was. Also das ist hochkriminell. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch nach wie vor diese Pro-Palästina-Proteste und da kann man wirklich sagen, was da für unappetitliche Gestalten mit dabei sind. Das ist und die tut man in einen Topf und Donald Trump begründet es dann damit, dass man den Antisemitismus bekämpfen will. Also dann darf man, das kann man ja wollen, aber dann sollte man sich nicht mit Gestalten wie Steve Bannon oder überhaupt diesen ganzen Proud Boys.
Reden die wieder miteinander? Die hatten sich da unzerstritten.
Ja, weiß ich nicht genau. Aber also Antisemitismus ist jetzt nicht unbedingt, oder Prosemitismus, sagt man das überhaupt so, ist jetzt nicht unbedingt eine Charaktereigenschaft von Trumps Anhängerschaft. Vielleicht von ihm selber, ihm ist es wahrscheinlich scheißegal, aber...
Trump ist ja, also entschuldigung, Trump ist ja nicht mal ein Rassist.
Nee.
Das ist der ja nicht mal. Sondern der ist einfach nur, der guckt, wo krieg gerade hier ja. Die größte Zustimmung. Wer feiert mich denn? Egal.
So.
Nein, nicht egal, aber wir können das jetzt nicht weiter vertiefen, weil wir gar nicht wissen, wohin das geht. Vielleicht ist es nächste Woche alles schon wieder Spuk. Vielleicht ist Trump dann, schickt die Nationalgarde, um die Nationalgarde zu bekämpfen. Das zuzutrauen wäre es dem Mann, ja.
Aber oder Elon Musk hat heimlich sein, es gibt ja so einen Unterschriftenstift, der so automatisiert ist. Vielleicht hat er den beim Auszug aus dem Weißen Haus geklaut und lässt jetzt heimliche Dekrete unterschreiben von diesem offiziell amtierenden Stift. Das kann ich mir auch vorstellen, weil es ist ja immer alles automatisch gültig, was irgendeiner unterschreibt.
Ja, aber das würde die Lage ja verbessern. Ja. Also ich glaube, ein Stift würde besser regieren als, aber apropos Antisemitismus, gucken wir mal kurz nach Israel, da ist ja jetzt kurz vor der israelischen Küste ist ja ein Schiff aufgebracht worden, da war ein alter Mann an Bord und eine etwas jüngere Dame,
ja.
Die nach Palästina wollten, ne?
Genau. Und also, wenn man dieser Dame glauben will, Greta Thunberg, vielleicht kennt die noch einer, sie behauptet, wir wurden von Israel illegal angegriffen und entführt und gegen unseren Willen nach Israel gebracht, wo wir festgehalten wurden. Okay, das ist jetzt natürlich ganz, ganz schlimm, wenn das so wäre, weil sie hat sich auch als Geisel bezeichnet und wir wissen ja, dass es in der Gegend tatsächlich Geiseln gibt, von denen man seit 2 Jahren nichts mehr gehört hat, aber das ist natürlich, und das ist ganz, ganz eine entmenschlichende Art und Weise, wie sie behandelt wurde und auf Nachfrage kam, also mit entmenschlichend meinte sie, ich konnte mich von meinen Mitstreitern nicht einmal verabschieden.
Also, das ist aber wirklich entmenschlichend.
Ja. Und also es ist eben kein Versorgungsschiff gewesen, wie es manchmal zu lesen ist, sondern es sind handfeste Terrorhelfer an Bord gewesen, unter anderem aus Brasilien ein Aktivist, der, das ist schon schwierig genug, der in Gaza anwesend war bei der Beerdigung des Hamas-Chefs, Entschuldigung, im Libanon bei der Beerdigung des Hisbollah-Chefs, es macht sich besser, und da erstmal hinzukommen und da die, also so Beerdigungen beizuwohnen. Ich meine, er hätte viel, viel Gelegenheit gehabt in den letzten Monaten, da alle Terrorfürsten da mit unter die Erde zu bringen. Aber so einer ist das. Und dann verschiedene auch, also auch unter anderem eine Deutsche, die Tanzvideos veröffentlicht, wenn irgendwie mal wieder irgendein Terroranschlag ist auf Israel. Dass solche Gestalten sind das. Und natürlich Greta Thunberg, die an sich ja auch schon eigentlich sich komplett...
Genau, also da muss man ja auch wieder sagen, ja, vielleicht hat sie, aber ich glaube, da ist auch viel Geltungssucht dabei. Aber bitte, jedem das sein.
Ja, aber es passt halt auch wieder zusammen. Ehrlich gesagt, könnte man sagen, Rolf Mützenich soll auch noch mit auf dieses Schiff und
naja,
sich beschweren.
Aber
also
nur.
Diese ganzen, das passt doch zusammen, dieser Hass auf die Freiheit letztlich oder dieser Selbsthass des Westens, von dieser degenerierten Leute, die im Frieden aufgewachsen sind und einfach
aber,
nicht wissen, was da zur Bedrohung steht.
Aber das ist halt das verdammte Recht der Demokratie. Ich darf das eben auch alles scheiße finden. Das Recht habe ich.
Ja, nur
ich habe
ist man
das Recht,
dann eben
dumm
in der, also wie gesagt, also Fridays for Future ist in den letzten Jahren so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten und sie hat da einen sehr großen Anteil dran. Nicht ja, nur,
natürlich.
Aber ich will jetzt nicht sagen, dass die meisten ihrer Mitstreiter vernünftiger wären, sondern das ist ja international, das sind ja die deutschen und die österreichischen Fridays sind eine Ausnahme, weil das ist internationaler Konsens unter dieser Bewegung, dass man Israel vernichten muss. Und da hat sich Luisa Neubauer, da ist sie in der absoluten Minderheit. Also,
aber ich wollte gerade sagen, also wenn man jetzt Luisa Neubauer und Greta Thunberg so nebeneinander stellt, also da ist, ich sag mal, doch 10-0 für Luisa Neubauer.
Ja.
Ich habe nicht optisch gemeint, das steht jetzt völlig außer Frage, ich meine rein inhaltlich.
Ja.
Ja, weil...
aber trotzdem, also auch die deutschen Fridays, also wann war die letzte größere Demo in
Berlin? Also schon ein halbes Jahr her, oder?
Ja, aber was nennen die dann groß? Also ein paar tausend Leute da. Also das die sind schon auch selber schuld, dass sie so, dass sie ihre Politik dann eben auch vermischen mit Sachen, die eigentlich mit dem Klima gar nichts zu tun haben. Oder ja, naja, so, das... Aber wo wir gerade von der Demokratie reden, gibt es jetzt noch was, noch ein Aufreger oder der auch wieder was für den Stammtisch. Und zwar, die Diäten sind mal wieder erhöht worden. Großer Skandal.
Natürlich.
Hier gab es bestimmt auch Leserbriefe in der Volksstimme wahrscheinlich.
Oder? Nee, die kommen erst morgen.
Die kommen erst morgen. Genau, also das war jetzt letzte Woche. Der Bundestag hat beschlossen, dass die Diäten steigen. Das ist die Kurzfassung, die ausführliche, korrektere Fassung wäre. Es gibt die Regelung im Abgeordnetengesetz, dass, also dass die Diäten oder wie es da genannt wird, Abgeordnetenentschädigung, was ich immer ein bisschen dreist finde, weil als ob es ein Schaden wäre, Abgeordneter zu sein, dass die sich, also die Höhe steigt mit den Nominallöhnen des Durchschnittsbürgers, der vom Statistischen Bundesamt festgestellt wird. Und dieser Prozentsatz wird da draufgeschlagen, allerdings nur, wenn der Bundestag in den ersten 3 Monaten seiner Wahlperiode das für die kommenden 4 Jahre beschließt.
Und das haben sie gemacht.
Das ist sozusagen ein Automatismus. Die nächsten drei Erhöhungen sind dann entsprechend den Zahlen des Statistischen Bundesamts. Da muss der Bundestag sich nicht mehr damit befassen. Aber,
damit das nicht jedes Mal wieder in der Presse steht. Das ist ja der einzige Grund.
Ja, du wirst lachen. Es haben bestimmte, sage ich mal, die Vertreter von 2 verschiedenen Parteien in der letzten Woche im Plenum auch behauptet, es ist ist es von Vorteil, wenn das tatsächlich, weil ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel Joachim Gauck als Bundespräsident ja dieses Gesetz auch mal unterschrieben hat, diese Erhöhung, und gleichzeitig ein Parteienbashing damit verbunden hat. Und was tatsächlich ja auch jedes Jahr in den Medien ist, und das wird jedes Jahr auch neu angepasst, ohne Beschluss, weil es auch an Zahlen des Statistischen Bundesamts gekoppelt ist, ist die Wahlkampfkostenrückerstattung. Genau. Und da kann man immer sagen, ist ja wieder gestiegen. Ja, was sollen sie denn sonst machen? Schau dir mal die Inflationsraten an, beziehungsweise es ist
ja so. Ja, aber mein Gehalt steigt ja nicht.
Ja, und das stimmt für die allermeisten Deutschen eben nicht. Also das ist tatsächlich so, wenn man das mal anschaut. Also dumm ist jetzt, dass halt parallel am 1. Juli ist immer die Erhöhung. Und das könnte man vielleicht anders machen, indem man zum Beispiel die Diäten immer am 1. Juli erhöht und die Renten am 1. Januar. Weil die Renten, die steigen eben auch immer am 1. Juli für ein Jahr. Und da gibt es in diesem Jahr eine Erhöhung lediglich um 3,7%, während die Diäten um 5,4% erhöht werden. Und ich habe heute einen sehr interessanten Artikel in der FAZ dazu gelesen. Das möchte ich jetzt mal einfach rekapitulieren, weil da ganz klar gemacht ist, was es damit auf sich hat. Also offiziell sind beide Größen an die Lohnentwicklung gekoppelt. Löhne und Gehälter. Es gibt halt einen kleinen Unterschied, der fast 2 Prozentpunkte ausmacht. Und zwar, also die Renten sind gekoppelt an den das, was der Durchschnittsarbeitnehmer verdient, steuer- und beitragsfreie, an sozusagen steuer- und beitragspflichtigen Einkommen im Durchschnitt. Und zwar allerdings ohne die Beamten und mit dem Arbeitslosengeld. Das erhöht sich ja auch immer auf andere Weise sozusagen. Oder Arbeitslosengeld 1 wird ja bemessen am letzten Einkommen und Arbeitslosengeld 2 steigt ja auch immer weiter. Also sozusagen dieser Prozentsatz und 48% von diesem Durchschnittslohnniveau ist eben das Rentenniveau. Also das wird so berechnet. Und jetzt kommt's, die Diäten. Die berechnen sich nach dem Nominallohnindex, also von allen Löhnen. Wir sprechen hier von auch beitragsfreien Löhnen. Und jetzt gab es 2023 und 2024 die Möglichkeit, dass ein Arbeitgeber den Arbeitnehmern bis zu 3.000 Euro steuer- und beitragsfreien Inflationsausgleich bezahlen kann, also eine Prämie. Und das ist eben ein bisschen vertrackt, arbeitsrechtlich oder finanzrechtlich, weil das ist steuer- und beitragsfrei, sodass es nicht in die Rentenrechnung einfließt. Es ist aber trotzdem keine Sonderzahlung, sondern weil das ja sozusagen gesetzlich für alle ermöglicht wurde. Und damit ist es Teil des Lohns. Und da kommt ein großer Teil dieser Lücke her, dass eben das mehr, ja, dass der Prozentsatz dadurch höher ist. Das ist,
trotzdem
ist ungünstig, aber es ist tatsächlich,
trotzdem
es hat alles
haben
seine
die wieder nur in ihre eigene Tasche gewirtschaftet.
Naja, aber stell dir vor, diese Prämie,
alle nimm.
Diese Prämie von 3.000 Euro, die wäre damals ausgeschüttet worden, beitrags- und steuerpflichtig. Dann wäre es natürlich nicht mehr 3.000 gewesen im Geldbeutel, aber dann wären sie jetzt Teil der Rentenpunkte oder Rentenanpassung. Also das ist, wie man es gemacht hätte, wäre es falsch gewesen. Also es ist halt so, dass diese Vorschläge, die wurden ja vor dieser großen Inflation gemacht, bei der Diätenerhöhung tatsächlich erst 2014, weil vorher auch diese jährliche, also da genau. Musste der Bundestag das jährlich beschließen, hat natürlich auch irgendwelche Zahlen zur Grundlage genommen, aber es ist eben, und das ist bundesverfassungsgerichtsmäßig gefordert, dass das eben die Abgeordneten selber beschließen. Das kann man kritisieren, aber das lässt sich nicht anders fassen, weil es eben vom Grundgesetz so gefordert ist. Naja, und also das ist jetzt der Grund. Und wenn man tatsächlich mal schaut, die Norm, die durchschnittliche Entwicklung, also seit 2014, seit dieser Einführung, wenn man sich mal den Spaß macht, zu schauen, was damals die Diäten waren und heute, da sind die Diäten um 36% gestiegen und die Renten, also ich spreche hier mal der einfache Teil von der Rente im Westen, weil die bis 2023 noch unterschiedlich hoch war, die ist um 43% gestiegen. Also im
genau, quasi da ein Rentner hier wieder Scheiße.
So, und im Osten natürlich noch viel höher. Sie sind, weil sie ja 2023 angeglichen wurden, ist sie ja in größeren Schritten gestiegen. Also das nur zur Erklärung, falls es jemandem aufgefallen sein soll, dass das ganz schlimm ist, die Diätenerhöhung. 5,4%, aber wie gesagt, es orientiert sich daran, was der Deutsche verdient. Und gute Nachricht, die Inflation, die liegt ja bei ungefähr 2%, also inzwischen ist es wieder so, dass grundsätzlich die Löhne mehr steigen als die
Ich verdiene nicht mal 4,5%.
So, bei uns Selbstständigen, da muss man gar nicht reden. Wir
genau.
müssen ja das Wort Rente noch so. Im Duden nachschlagen, wenn wir dann mal so alt sind.
Also haben wir uns jetzt kurz wieder über diese scheiß Politiker, die alle vom Stamme nehmen und sich selber in die Tasche wirtschaften, haben wir uns jetzt wieder aufgeregt. Wie gesagt, ich werde nächste Woche werde ich mal Leserbriefe zitieren. Das ist immer sehr spaßig, da kann selbst Rolf Mütze nicht mithalten. Ich würde gerne beschließen noch mit einer kleinen traurigen Nachricht, aber das ist mir persönlich ist das sehr wichtig. Gestern ist gemeldet worden, dass Brian Wilson gestorben ist. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt.
Wer einmal das Radio anknipst zu einem beliebigen Zeitpunkt, das läuft ja rauf und
die
runter.
Die Beach Boys kennt jeder, aber Brian Wilson, das war halt einer der Beach Boys und zwar der Beach
Boy. Der letzte halt.
Der letzte der Brüder. Mike Love lebt noch.
Ah,
das
ja.
war ja der Cousin.
Ja.
Also die Beach Boys bestanden ja aus drei Brüdern und einem Cousin, Mike Love. Der erste ist Ende der 70er schon gestorben, weil der völlig zugedruckt ersoffen ist.
1983.
Oder Anfang der
80er. Nicht wundern, ich habe das selber recherchiert gerade vorhin.
Genau.
Aber.
Und Carl Wilson ist 1997 gestorben. Das war
98.
Das war der vernünftigste von denen quasi. Und Brian Wilson ist eigentlich schon 1966 gestorben, weil er sich nämlich über seinem Album Smile, was der Nachfolger von Pet Sounds werden sollte, so dermaßen zugedruckt hat, dass er nicht mehr zurechnungsfähig war. Wen das interessiert, empfehle ich den Film No Mercy mit John Cusack in der Hauptrolle und Paul Dano. Egal, auf jeden Fall, Beach Boys stellt man sich ja immer vor, Surf-Songs und so bla 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 am Strand und Girls abschleppen und schnelle Autos und so, aber das stimmt natürlich überhaupt nicht, weil Brian Wilson war schon so wie so ein typisches verkanntes Genie, so ein Genie halt, was...
So ein bisschen Thomas Mann im Körper der Beach Boys.
Genau, und der hat 1966 mit Pet Sounds ein Album rausgebracht, was zu Recht von vielen als das beste Pop-Album aller Zeiten bezeichnet wird. Und das haben aber die Leute schon nicht mehr verstanden. Also auf Pet Sounds war im Prinzip auch kein Song drauf, den man jetzt unbedingt mit den Beach Boys. Der einzige ist vielleicht Wouldn't It Be Nice. Das werden der eine oder andere noch kennen, glaube ich. Das ist ein relativ populärer Beach Boys Song. Und Good Vibrations kam danach. Und das war im Prinzip so das letzte große Ding, was Brian Wilson rausgebracht hat. Bevor es ihn völlig, also er ist ja schon nicht mehr mit den Beach Boys live auf Tour gegangen und hat auch immer gegen Mike Love, also gegen den letzten Beach Boy, der quasi noch lebt, immer gegen, also die beiden Cousins standen immer diametral gegen, gegeneinander, weil Mike Love immer so der Frauenabschlepper und immer, also Mike Love schrieb die Texte.
Omen ist Omen.
Genau. Ja, ja, natürlich. Mike Love schrieb die Texte und Brian Wilson schrieb die Musik und die anderen Beach Boys machten halt alle irgendwie mit. So. Und, der steigt seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren schon.
Kommt
dir
das bekannt vor, dass man den Rest der Familie immer noch so mit durchschleppt?
Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß auch nicht, wer von uns hier der Drogenabhängige sein soll. Aber das war wirklich so, ich weiß nicht, man liest ja öfter mal so von Tode von Prominenten und denkt immer so, ja, mein Gott. Und, aber es gibt eben so 3, 4 Jahrzehnte, sage ich mal, wo man auch denkt, ach, schade. Und das ging mir halt wirklich bei Brian Wilson so, das hat mich wirklich getroffen. Und das wollte ich einfach nochmal sagen. Bei Thomas Danneberg ging mir das auch so, Synchronsprecher. Und bei Heath Ledger tatsächlich. Das ist ja schon eine ganze Weile her, aber das war so ein Schauspieler, von dem hätte ich gerne noch mehr gesehen. Egal, Brian Wilson ist gestorben und mit diesen fröhlichen Aussichten.
Weißt du, wer das bei mir war? Als ich die erste Person, wo ich dachte, also so als Schüler, war Regine Hildebrand.
Ach Gott.
2001, die hatte ja Krebs, das war auch ziemlich bekannt. Und da hieß es dann morgens im Morgenmagazin, bevor ich in die Schule ging, die ist jetzt heute Nacht gestorben. Und das fand ich dann richtig traurig, weil ich die noch erlebt hatte auf so einem Vortragsreise oder was auch immer. Und ich fand die einfach total, ja, also da wird jeder Ostdeutsche oder speziell jeder Brandenburger zustimmen, dass die einfach eine wahnsinnig tolle Persönlichkeit war. Ja.
Also sie war zumindest eine Persönlichkeit.
Und die war witzig, weil damals, das kann ich mich noch erinnern, da hat sie so erzählt, ja, in der DDR war nicht alles schlecht. Also es war so ein bisschen, die Ostalgie wurde bedient, aber nicht auf diese plumpe Weise, wie es damals auch schon üblich war und heute auch noch, sondern dann sagte einer aus dem Publikum, fragte dann, ja, also wie waren, Sie sagen ja, dass die Schrippen so billig waren in der DDR, ja, aber so Dinge wie ein Kühlschrank oder so, das konnte man sich nicht leisten. Das war da, und dann sagte sie, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Westen war, aber wir im Osten, wir haben damals mehr Schrippen gekauft als Kühlschränke. Das ist natürlich total Bullshit, aber es ist halt auch sympathisch, ja.
Genau. Ja gut, dann danke, dass wir dieses traurige Thema nochmal nach oben geholt haben. Wenn ihr noch was, schreibt uns doch
aber
einfach.
Aber ich finde es ja auch mal schön, mal abseits der Politik, wobei bei mir war es jetzt wieder Politik.
Ja, aber immerhin. Ne?
Ja.
Wenn ihr da noch was zu sagen wollt, schreibt uns bitte an lugge@hengstmanns.de oder kommentiert bitte unter diese Folge auf lugge.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Dann wollen wir mal gucken, wie es in Los Angeles aussieht, ob dann in Austin, Texas, ob es da weitergegangen ist oder ob wir schon in Portland, Oregon die Nationalgarde mit eingesetzt haben. Weil irgendwann ist so eine Nationalgarde ja auch alle, das darf man ja nicht
kann
vergessen.
Dann kann aber die Rote Armee noch aushelfen.
Na, ich glaube, die haben im Moment selber genug zu tun. Man weiß es nicht. Ja?
Gut.
Dann danke, bis nächste Woche, Tillmann. Tschüss.
Bis dann, tschüss.